Haben wir schon gespürt heute.
Auf jeden Fall. Genau. Es ist gut, wenn der Wind des Geistes weht. So. Gott ist dasselbe. Das Thema ist auch dasselbe heute wieder. Ich hoffe, euch hängt es noch nicht zum Hals raus. Und ich verspreche euch, egal wie weit ich durchkomme heute, es wird heute der letzte Teil sein. Wir sind im Thema Ruhe finden für meine aufgewühlte Seele. Und das Bild, was der Markus auch gerade hatte, das passt da sehr gut dazu, dass auch dann im Orkan, im Sturm, dass wir dort Gottes Gegenwart erleben und spüren können. Und wir wissen von Jesus selber, dass er die Macht hat, zum Sturm zu sprechen und mit einer Handbewegung Wind und Wellen zu beruhigen. Und wenn er das kann, bei einem richtigen aufgewühlten Meer, so physisch, natürlich kann er es dann auch in unserer Seele, in unserem Herzen. Wir haben darüber gesprochen, über, dass wir bei Jesus einen Ort haben, wo wir unsere Seele öffnen können, wo wir uns aufmachen können, und dass wir bei ihm einen Ort haben, wo wir unsere Belastung bringen können und dass wir es bei ihm abladen können. Komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das ist das, was uns Jesus verspricht, was uns Jesus anbietet. Und wir haben darüber gesprochen, wie das aussehen kann, wie wir unseren Tag starten können, um in diese Ruhe hineinzukommen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ihn beenden können, um ruhig den Tag zu beenden, um einzuschlafen. Und heute geht es mit dem dritten Punkt weiter. Was mache ich mit den Stunden dazwischen? Wenn wir den Tag richtig starten und richtig beenden, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das gibt uns Energie für den ganzen Tag. Aber auch während dem Tag ist es immer wieder wichtig, dass wir uns so Energiestopps, nenne ich es mal, also Zeiten, wo wir auftanken können, dass wir die uns einplanen. Sonst kann es sein, dass uns plötzlich mal die Energie plötzlich ausgeht, so ähnlich wie beim Sprit mit dem Auto. Wenn du mit dem Auto einen Roadtrip machst, irgendwo in der Pampa, dann ist es entscheidend wichtig, dass du einplanst, welche Tankstellen du anfährst, wann und wo, weil sonst kann es sein, du bleibst irgendwann mal stehen und dann geht gar nichts mehr. Ihr habt erzählt, ihr kommt aus dem Schwarzwald, da kann ich mich mit euch mal teilen, mein Urlaubserlebnis. Wir haben ja im Sommer im Schwarzwald Urlaub gemacht. Und wir sind dann samstags abends da angekommen im Schwarzwald und ich dachte, naja, jetzt sind wir da, jetzt endlich die Ferienwohnung beziehen und so und jetzt tanken kann ich ja morgen auch noch. Warum denn heute noch tanken? Mit den ganzen Kindern, alle wollen nur noch irgendwie ankommen und irgendwie keine Lust, da jetzt noch tanken zu gehen. Und dann sind wir halt ein bisschen weitergefahren noch zu dem Ferienhaus und haben dann da halt geparkt, übernachtet und am Sonntag bin ich mit meinen Kindern dann Tottnau oder Tottmoos, eins von beidem war es, genau, ja, und dann dachte ich, klar, okay, jetzt fahren wir da halt hin und so. Und ich habe gemerkt, Mensch, du hättest ja eigentlich gestern tanken sollen. Und es kam halt keine Tankstelle. Da dachte ich, okay, jetzt fährst du halt erst zum Gottesdienst und so, dass du da auch noch gut pünktlich bist. Und dann kannst du halt nach der Gemeinde kannst halt auch noch tanken. Und manchmal gehen wir mit unserer Seele genauso um. Wir denken, jetzt, das schaffe ich noch weg. Das schaffe ich noch weg. Das packe ich noch an. Nur noch dieses Projekt, nur noch diese Sache. Und dann kann ich noch tanken. Und dann nach dem Gottesdienst habe ich dann die Leute gefragt, dort von der Gemeinde und so, wo gibt es eine Tankstelle? Ja, einfach da runter und so, da findest du das und so. Und ich bin schon echt mit dem letzten Sprit zu dieser Tankstelle hingekommen und dann war diese Tankstelle zu. Sonntags nicht geöffnet, es gab dann so ein Automat, wo man tanken kann, aber man konnte nur bezahlen mit Karten, die man in der Tankstelle kaufen kann. Also nicht mit EC-Karte oder so. Denkst du, wer kommt auf diese Idee? Das ist, der Automat ist dafür da, falls die Tankstelle zu hat. Die Karten, die du dafür brauchst, kriegst du in dieser Tankstelle. Und dann habe ich echt gedacht, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt und so? Und habe geguckt, wo ist die nächste Tankstelle und so. Und dann war die, glaube ich, irgendwie 5 Kilometer weg und so. Dachte ich, ob das noch reicht. Dann haben wir gebetet und so, Gott macht, dass das irgendwie noch reicht. Und gesehen, okay, es geht vermutlich so mit Satellitenbilder und so, Google Maps und so, nur den Berg runter. Und dann sind wir wirklich echt so mit dem letzten Sprit so in die Tankstelle reingerollt. Und es hat gerade noch so gereicht. Und wir sind dann, konnten tanken und konnten dann gut nach Hause kommen und so. Aber das war doch ganz schön abenteuerlich. Weißt du, es ist so, man benötigt noch Restenergie, um die Tankstelle zu erreichen. Das ist im Auto so und es ist auch bei unserer Seele so. Und manchmal, da terminieren wir so oder planen wir das so, dass wir denken, naja, wir versuchen das auf Punkt genau zu planen. Aber du brauchst Restenergie, um in den Sabbat reinzukommen. Wir haben von diesem Ruhetag gesprochen. Aber wenn du in den Sabbat reinkommst und du bist schon völlig am Ende, du bist schon völlig kaputt und du hast keine Restenergie mehr, dann wird der Sabbat nicht reichen, dass du auffüllen kannst. Genauso auch mit Urlaub. Wenn du eine Woche Urlaub hast und du planst nicht, wie du in diesen Urlaub reinstartest oder wie du aus diesem Urlaub rauskommst, dann wird der Urlaub dich nicht erholen. Du brauchst Restenergie, um diesen Tankzeiten zu begegnen. Und wenn es dir so geht, dass wir gehört haben von diesen Zeiten mit Gott und sagst, boah, diese Zeiten mit Gott, die strengen mich echt an. Ich kenne das auch. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass keine Restenergie mehr da ist. Genauso, wenn du an dem Punkt bist, dass dich ein Date mit deiner Frau anstrengt oder du sagst, ich sollte eigentlich diesen guten Freund mal wieder treffen und das strengt dich schon an, nur die Vorstellung, das ist ein Zeichen dafür, dass keine Restenergie mehr vorhanden ist, weil diese Zeiten sind ja Zeiten, die uns gut tun sollen. Die Zeit mit Gott ist was, das baut mich auf, da freue ich mich drauf. Der Eheabend mit meiner Frau, das ist was, da freue ich mich drauf, das tut mir doch gut. Die Zeit mit guten Freunden, das tut mir doch gut. Aber wenn ich da schon denke, wird so anstrengend, dann merken wir, dass wir keine Restenergie mehr hatten. Und wir brauchen das bei Gott ganz genauso. Wir müssen noch Restenergie im Tank haben. Im Auto gibt es ja so eine Warnleuchte oder so eine Tankanzeige und heutzutage sind die sehr genau, was mich sehr, sehr freut. Da steht dann drauf irgendwie noch 15, du hast noch Sprit für 15 Kilometer. Früher waren die Tankanzeigen nicht so genau, da war das abenteuerlich, da wusstest du nie so richtig, mal sehen, wie lang es noch reicht. Ach, wie oft würde ich mir wünschen, wir hätten das bei unserer Seele sowas. Dass wir genau wissen, so lange reicht es noch und dann ist vorbei. Aber es ist doch eigentlich ein doofer Wunsch, oder? Warum nicht vernünftig planen und warum nicht vernünftig die Tankstellenstopps einplanen? Aber so funktionieren wir. Ich war ja dieses Wochenende ja allein mit meinen Kindern. Meine Frau ist übers Wochenende auf einem Seminar. Und ich habe mich dann am Samstagmorgen nach dem Frühstück so gefragt, ob mein Energietank bis Sonntagabend wohl noch reicht, wenn ich jetzt einfach durchpower, habe mir das so überlegt und versucht so ein bisschen zu kalkulieren, ob die Tankstelle am Montagmorgen reicht. Da dachte ich, willst du das riskieren und so? Und dann habe ich dann es ähnlich gemacht, wie uns Anita letztes Mal erzählt habe. Dann, als ich dann die Küche gemacht habe und dann das Mittagessen angefangen habe vorzubereiten. Man soll ja auch das, was man selber predigt, auch selbst zu Herzen nehmen, gell? Habe ich mir meine Spotify-Playlist angemacht, die ich mit euch geteilt habe. Und habe dann während dieser Zeit von Küche machen und Mittagessen kochen einfach Lobpreis gehört. Und diese Begegnung hat mir so Kraft gegeben und hat mir so gut getan und ich kann vor allem jetzt im Moment sagen, gut, dass ich mir diesen Stopp genommen habe. Das war eine schöne Zeit. Und die zwei Großen haben im Kinderzimmer friedlich gespielt, das geht auch mal eine Zeit lang gut. Genau, und meine Kleine war dann bei mir mit in der Küche und das war einfach eine tolle Zeit. Wie die Warnlichten im Auto gibt es auch in unserem Leben Warnleuchten oder Anzeichen dafür, dass unser Tank schon ziemlich leer ist. Ich möchte da mal kurz ein paar Warnlampen so mal angucken. Und zwar, eines könnte zum Beispiel sein schlechter Schlaf, Erschöpfung, Ängste. Zum Beispiel auch nicht präsent sein, mit den Gedanken ständig woanders. Neulich ist mir das so gegangen, ich habe für die Kinder Sandwich gemacht und ich habe gedacht, ich bin bescheuert, ehrlich. Ich habe den Sandwichmaker aufgemacht und der ganze Käse hing an der Decke. Und da habe ich tatsächlich vergessen, die zweite Schicht Brote in den Sandwichmaker zu machen. Also ich habe die so. Und das hier, ich denke so, wo ist denn das zweite Brot? Aber ich konnte es nirgends finden. Und es ist so Momente, da bin ich zu Anna gegangen, Anna, ich glaube, ich fühle mich gerade wie der größte Idiot dieser Welt. Also, wie kann einem sowas passieren? Und Anna hat zu mir gesagt, du, mir ist auch schon so passiert, dass ich mir einen Kaffee rausgelassen habe und ich habe vergessen, die Tasse drunter zu stellen. Also es gibt so Momente, da bist du so nicht in der Gegenwart präsent, weil du mit deinem Kopf wo ganz woanders ist. Und das sind so Beispiele dafür, dass es gut wäre, wieder mal Erholung und Tankstelle anfahren. Fehlende Begeisterungsfähigkeit, dass irgendwie gute Dinge passieren und irgendwie denkst du, ja, toll, haut mich jetzt um. Dann gibt es so ein Kompensationsverhalten, zum Beispiel, dass wir versuchen, den Stress, den wir haben, irgendwie anders dem zu begegnen. Ein Kompensationsverhalten könnte zum Beispiel sein, Essen. Eine Freundin von mir hat ein gutes Buch gelesen, wo ich glaube, so ein Lebensberater, ich glaube so teilweise christlich, teilweise ging es aber auch um Abnehmen, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall stand da der Tipp drin, dass man sich an den Kühlschrank einen Aufkleber machen soll, auf dem dann steht, das, was du suchst, befindet sich nicht hier. Oder das, was du brauchst, ist nicht hier drin. Und ganz oft ist es so, wir haben Hunger, aber nach was anderem eigentlich. Und wir haben dieses Kompensationsverhalten. Letztes Mal habe ich viel darüber gesprochen, über dieses sich zu Netflixen bis in die Nacht hinein durchzugammeln, weil wir denken, dass das irgendwie unsere Seele aufbaut. Aber das wird unsere Seele nicht aufbauen. Fehlende Liebesfähigkeit in Beziehungen, Hartherzigkeit, zunehmende Wesenskälte, auch Geiz, dass man nicht mehr die Zeit hat, Menschen irgendwie einzuladen, dass man nicht mehr die Zeit hat, auch freigebig was wegzugeben. Dass man in Situationen sehr schnell gereizt reagiert. Das merke ich natürlich auch bei meinen Kindern. Es gibt Situationen, die nimmst du locker, wenn der Energietank voll ist, oder du nimmst sie nicht so locker, wenn der Tank leer ist. Heute Morgen habe ich gesagt, Jonathan, kenne doch der Liara die Haare und du kannst ja schon mal beim Frühstück schon mal vorbereiten und so. Dann hat er fast die ganze Packung Toastbrot getoastet. Und in die Hälfte davon hat er sein Gesicht, seine Nase reingedrückt, weil er es irgendwie lustig fand. So. Aber wenn sowas am Samstagmorgen passiert, dann gehe ich damit gelassener um wie am Sonntagmorgen. Aber es gibt solche Momente. Genauso, wir haben es gesprochen, wenn man in der Besprechung zum Beispiel relativ gleich an dem Punkt ist, wo du merkst, das ist ein Zeichen davon, dass der Energietank leer ist, dass ich den Dingen nicht so begegnen kann. Und wenn mein Tank voll ist, dann werde ich Herausforderungen anders begegnen können. Ich werde mit Herausforderungen und Schwierigkeiten anders umgehen. Und der erste Tipp heute Morgen, um diesen Tank zu füllen, ist, versuche im Heute zu leben. Versuche den Moment wahrzunehmen und im Augenblick zu leben. Also tanken, morgen reicht auch noch sicher. Willst du wirklich drauf ankommen lassen? Heute ist entscheidend, dass wir heute im Hier und Jetzt Jesus suchen und dass wir diese Tankstellenstopps einplanen. Der Dalai Lama hat mal gesagt, also ich würde jetzt nicht mich mit eins machen mit all seinen Lehren, aber man kann hin und wieder doch mal ein Zitat bringen, das gut ist. Der hat mal gesagt, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, zum Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Das Problem ist, dass wir die Vergangenheit überbewerten, dass wir die Zukunft unterschätzen und dass wir deswegen unsere Gegenwart vergessen. Weil wir die Vergangenheit überbewerten und die Zukunft oftmals unterschätzen, passiert es, dass wir unsere Gegenwart gänzlich vergessen. Jesus drückt es so aus, Folie 4. In Lukas 9, Vers 62 steht, genau, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das ist das Gestern. Matthäus 6, 33 bis 34, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Also, er sagt mit diesen beiden Versen, gestern, morgen, heute ist entscheidend. Heute ist entscheidend. Ich habe mal vor ein paar Wochen darüber gepredigt, über Vergessen und Erinnern. Es gibt auch Dinge in unserer Vergangenheit, die gut sind, an die wir uns erinnern dürfen. Wenn die Vergangenheit dir für die Gegenwart Kraft gibt, eine Erinnerung, die dir für das Heute Kraft gibt, ist daran natürlich nichts Schlechtes. Und hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken, also heute daraus zu zehren von dem Guten, was morgen kommt und dich darauf zu freuen, das ist was Gutes und was Positives. Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Aber oftmals ist es so wie mit diesem Flug, dass wir in der Vergangenheit feststecken und dass es uns die Kraft fürs Heute raubt. Oder dass wir uns so viele Sorgen um das Morgen machen, dass es uns die Kraft für das Heute raubt. Und das sind Dinge, die nicht gut sind. Und da müssen wir versuchen zu sagen, okay, ich versuche mich jetzt auf das Heute zu konzentrieren und in diesem Moment zu leben und nicht schon mit meinem Kopf schon, muss ich morgen noch alles machen und so weiter und so weiter. Gott selbst hat uns das vorgelebt, zum Beispiel im Schöpfungsbericht. Gott selbst hat uns gezeigt, dass er sich bei der Schöpfung nur um den jeweiligen Tag gesorgt hat. Also lesen wir mal Folie 5, 1. Mose 1, 1 bis 5. Da steht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde und finster. Also wüst und öde und finster, also ganz schön viel zu tun. Also der hatte eine riesige To-Do-Liste, die es da abzuarbeiten gab. An allen Ecken und Enden hat noch alles gefehlt. Und er hat alles anpacken müssen. Finster war es über den Wassern und der Geist Gottes erschwebte über der Wasserfläche. Er schwebte, das klingt doch irgendwie nach Ruhe, nach Entspannung, nach Gelassensein, obwohl es noch so viel zu tun gab. Und da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Also die Schöpfung, ein riesiges Projekt. Egal, wo du arbeitest, egal, was für ein Business du zu führen hast oder wie auch immer, ich glaube, nichts ist vergleichbar mit der Schöpfung, mit dem Projekt, was Gott hier vor sich hatte. Er hatte eine riesige To-Do-Liste vor sich und er hatte nach dem ersten Tag, sind wir mal ehrlich, nicht so besonders viel erreicht. Und er hat sich trotzdem die Zeit genommen, innezuhalten, Pause zu machen, wahrzunehmen und zu entdecken, dass es gut ist. Und zwar, dass das Unfertige gut ist. Wie oft denken wir, oh, ich muss noch so viel machen und ich power bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts irgendwie durch und so viel. Nein, wir müssen lernen von Gott. Also die Struktur, die haben wir hier. Wahrnehmen, auf das Gute schauen, Nachtruhe. Wahrnehmen, Gott sah. Er hat nichts nicht übersehen, weil er so im Stress war. Auf das Gute schauen, er sah, dass es gut war, auch sogar das Unfertige, was noch nicht perfekt war, aber er sah das Gute darin und die Nachtruhe und es wurde Abend und Morgen der erste Tag und er hat sich's aufgeteilt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Und wenn wir den Schöpfungsbericht weiterlesen, die anderen Tage jetzt genauso weiter. Wir merken, wie Gott seine Arbeit tut und ich glaube, wir können da viel an Prinzipien für unser Leben ableiten. Innezuhalten, wahrzunehmen, zu sehen, dass auch das noch nicht fertige Gut ist, uns auch zu sagen, das, was heute ich geschafft habe, es reicht. Es ist genug. Ich habe letztes Mal vor 2 Wochen über die Glühbirne gesprochen. Ne? Da war es noch nicht möglich, die ganze Nacht durchzupowern, es sei denn, du hast genug Kerzen im Haus gehabt. Aber normalerweise hast du da nachts geschlafen. Und ich weiß, manche können das nicht mit unserem Schichtsystem, aber dann brauchen wir andere, in dem Fall ein gutes Kompensationsverhalten, dann brauchen wir andere Zeiten, wo wir ruhen. Dann noch viel mehr, weil ja dann der ganze Rhythmus durcheinander ist. Ich möchte mit euch ein paar, also die Schöpfung ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch wir lernen können, im Moment zu leben und den Augenblick wahrzunehmen. Noch ein paar praktische Tipps, um zu entschleunigen und wahrzunehmen. Zum Beispiel, nimm dir mal wieder Zeit für einen Spaziergang. Setz dich auf eine Bank und dann beobachte einfach mal deine Umgebung. Beobachte die Natur, beobachte Menschen, also auf eine nicht gestörte Art und Weise, sondern vielleicht will Gott dir irgendwas zeigen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo Gott dir sagt, Mensch, geh doch hin, sag dieses oder jenes. Sei doch mal mutig und steig mal eine Bushaltestelle, eine Station früher aus. Du brauchst länger, was ein Stress. Aber vielleicht hilft dir dieser Weg. Oder fahr mal mit dem Fahrrad zum Geschäft, gell? Das habe ich auch gehört. Nimm dir Zeit für diese Entschleunigung. Sei bei einem Termin, denn du hast 10 Minuten früher da. Manchmal geht es nicht, aber die Termine, die ich selber planen kann, wenn ich Leute zu mir einlade zum Gespräch, dann versuche ich immer 15 bis 30 Minuten vor dem Termin einfach diesem Termin schon zuzuschreiben. Und dann nehme ich mir in diesen Minuten Zeit, mich einfach auf den Termin einzustellen, mich auf die Person einzustellen, die da kommt. Das Treffen ist natürlich schon fertig vorbereitet, das meine ich damit nicht. Aber mich innerlich auf die Person einzustellen, Gott nochmal zu fragen, nochmal zu hören, was möchtest denn du geben, was möchtest du sagen? Einfach Zeit zu entschleunigen und runterzukommen. Bitte Gott im Gebet darum, dass er dir zeigt, wie es in deinem Alltag aussehen kann, wie in deinem Alltag Entschleunigung aussehen kann. Ich habe das jetzt natürlich auch gemacht, muss ja auch das praktisch ausprobieren, was man predigt. Und habe Gott gesagt, okay, Gott, zeig mir jetzt speziell an diesem Wochenende, wie das funktionieren kann, wie ich entschleunigen kann und wie ich auch den Moment wahrnehmen kann. Und da habe ich mich ja, wie erzählt, entschieden, da Lobpreis zu machen und so, während ich dann die Küche gemacht habe vom Frühstück und ich dann halt Mittagessen gekocht habe und so. Und dann kam Emilia, Papa helfen und so. Und ich so, okay, ich weiß, wenn Emilia mir hilft, da dauert es mindestens doppelt so lang. Bei allem. Dann räumst du die Geschirrspülmaschine nicht so schnell aus und ein und das Kochen dauert auf jeden Fall auch länger. Aber ich wollte diesen Moment leben und wahrnehmen. Ich habe gesagt, okay, komm Emilia, du darfst Papa helfen. Und sie hat sich so gefreut und dann haben wir eins nach dem anderen gemacht. Und haben während des Lobpreis gehört, da war Zeit, sie mal wieder auf den Arm zu nehmen. Also ich nehme sie ständig auf den Arm, aber sie mal wieder auf den Arm zu nehmen und mit ihr zu tanzen, so meine ich. Und dann zur Musik ein bisschen zu tanzen und so und dann weitergemacht und währenddessen dann die Soße umgerührt und so. Und es war eine richtig gute Zeit. Und es hat Emilia hat's gut getan und mir hat es auch gut getan. Mittags waren wir die Jahre zum Kindergeburtstag gebracht und wir waren dann auf dem Spielplatz und manche Eltern kennen das sicherlich, die Momente, wo du dich auf die Bank setzt und denkst, spielt mal eine Weile alleine. Ihr braucht mich doch nicht zum Rutschen, ihr braucht mich auch nicht zum Klettern, ich will einfach nur hier sitzen. Und es ist ein Stück weit ja auch nachvollziehbar und okay, aber ich habe dann so empfunden, dass Gott sagt, komm, jetzt spiel mit deinen Kindern und du wolltest doch den Augenblick wahrnehmen. Und dieses Siffen auf der Bank ist jetzt nicht das, was jetzt in dem Moment dir Erholung gibt. Manchmal denken wir, das ist meine Erholung, aber was anderes erholt uns viel mehr. Und dann bin ich aufgestanden, habe mit meinen Kindern da Feuerwehr gespielt und was weiß ich was und es war ziemlich turbulent und ich habe gemerkt, dass mir die Bewegung und alles und das Spiel mit meinen Kindern mehr gut getan hat, wie wenn ich nur auf dieser Bank geblieben wäre. Es kann vielleicht sind das Beispiele, mit denen du überall nicht andockst. Wichtig ist, frag doch Gott, was ist es für dich? Wie will Gott es dir in deinem Alltag zeigen? Wo sind Möglichkeiten für Tankstops? Wo sind Möglichkeiten, wie du entschleunigen kannst? Und du wirst feststellen, dass dieses Entschleunigen und dieses Wahrnehmen etwas in dir bewirken wird und dass das was verändern kann. Und diese Veränderung wirst du bemerken und dies werden auch andere Menschen bemerken. Es gibt da eine sehr nette Geschichte, die auch ganz gut dazu passt. Die Geschichte, die Weisheit des Mönchs heißt die. Vielleicht kennen sie manche von euch. Ein ganz auf das innere Leben ausgerichteter Mönch wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein könne. Wie gestaltest du denn dein Leben, dass du so bist, wie du bist, so gelassen und so in dir ruhend? Das ist eine gute Frage. Hoffentlich kommt jetzt die Weisheit, die wir für heute Morgen brauchen. Der Mönch sprach, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Dann haben sie es nicht mehr ausgehalten, die Zuhörer, und fielen ihm ins Wort und sagten, ja, ja, aber das tun wir doch auch alles, das wissen wir doch. Was machst du denn noch? Es muss doch noch anderes, es muss doch noch irgendein Geheimnis geben. Was ist das Geheimnis von deiner Ruhe und von deinem Menschsein? Und der Mönch aber sprach zu ihnen, nein, eben das tut ihr alle nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, dann seid ihr schon wieder angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon wieder weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon wieder beim Erwachen. Und wenn ihr esst, dann seid ihr schon wieder fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon wieder auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd noch mehr wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch schon wieder ängstlich. Und wenn ihr betet, dann seid ihr gedanklich so weit weg von Gott. Wenn wir gestresst und getrieben sind, dann verpassen wir so vieles. Wir übersehen Menschen und wir übersehen ganz viele Eindrücke, die Gott uns schenken möchte. Wir verpassen ganz viel von dem, was Gott für uns eigentlich vorbereitet hat. Wie oft sehen wir etwas und wir haben doch nicht richtig hingeschaut? Wie oft erzählt uns jemand irgendwas und wir haben eigentlich doch nicht richtig zugehört? Und dabei möchte er uns so vieles schenken und so vieles zeigen. Und er möchte uns gebrauchen, um Salz und Licht zu sein. Er möchte uns gebrauchen, um die Hoffnung der Welt zu sein. Ja, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Aber Gemeinde sind Menschen. Das liegt an jedem Einzelnen. Und ich frage, wenn ich selber, boah, wie soll ich das jetzt auch noch unterkriegen? Wir denken immer, wir brauchen irgendwie Ordnung in unserem Leben, dass sich Dinge sortieren und dann habe ich die Kraft für Gott was zu tun. Aber Gott, er möchte uns in jeder Situation in unserem Leben begegnen. Auch in deiner herausforderndsten Zeit, in deiner stressigsten Zeit, hat Gott die Möglichkeit, dich zu gebrauchen. Die Möglichkeit, dir zu begegnen und dir in diesen Situationen Ruhe zu geben. Das Bild mit dem Orkan war ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was der Markus vorher hatte. Also auch in diesem Orkan gibt es dieses Auge im Sturm. Es gibt diesen Ort der Ruhe, den wir finden können, egal was um uns herum los ist. Die Geschichte von Susanna Wesley, die ich mal kurz hier wiedergeben möchte, die tut es auf, wie ich finde, eindrückliche Art und Weise nochmal zum Ausdruck bringen. Also Susanna Wesley, das war die Mutter von John Wesley, dem einigen von euch bestimmt ein Begriff ist. Also der Text ist jetzt gelesen aus dem Buch Kraftvoll Beten von Pete Craig. So, jetzt. Die Gesundheit von Susanna Wesley war sehr schlecht. Sie verlor 9 Kinder im Säuglingsalter und zog 10 weitere fast alleine auf. Ihr Haus wurde niedergebrannt 2-mal. Ihr Mann wurde inhaftiert 2-mal. Und als ihr Mann, der Pfarrer von Epworth, wegen finanzieller Misswirtschaft ins Gefängnis kam und sein Vertreter auf der Kanzel in der Evangeliumsverkündigung kläglich versagte, nahm Susanna die Dinge schließlich selbst in die Hand. Sie begann in der Küche eine Sonntagsschule für ihre eigenen Kinder zu halten. Aber so viele Nachbarn wollten daran auch teilnehmen, dass die Versammlung sehr bald in die Scheune verlegt werden musste. Es dauerte nicht lang, da kamen jeden Sonntag 200 Menschen, um Susanna anzuhören, die Predigten las, Psalmen sang und Gebete sprach. Der Wahnsinn. Susanna unterrichtete ihre Kinder täglich 6 Stunden und erzog ihre Töchter in gleicher Weise wie ihre Söhne. Zusätzlich widmete sie jedem Kind 1 Stunde pro Woche ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie um alles in der Welt schaffte sie das alles? Wie überlebte sie den Verlust von 9 Kindern und das Herzeleid einer instabilen Ehe, ohne zu zerbrechen oder zu verbittern? Und wie führte sie einen so turbulenten Haushalt und richtete gleichzeitig eine Sonntagsschule ein? Susanna Wesley war vor allem eine Frau des Gebets. Da, wo sie täglich auf den Herrn wartete, bekam sie immer wieder neue Kraft. Aber leicht war das alles nicht. Ihr könnt euch dieses Chaos vorstellen mit den ganzen Kindern. Sie konnte sich im Haus nirgends zum Beten zurückziehen. Wenn Susanna also Zeit mit dem Herrn verbringen wollte, zog sie sich die Schürze über den Kopf. Damit war sie in ihrem Gebetsraum und ihre Kinder wussten, dass sie nicht gestört werden durfte. Auf diese Weise schüttete sie Gott ihr Herz aus. Sie betrauerte ihre verstorbenen Kinder. Sie leistete Fürbitte für ihren unerträglichen Mann und betete für jedes ihrer Kinder mit Namen. Gewaltiger hätten solche einfachen, unter einer Schürze geflüsterten Gebete einer Mutter kaum erhört werden können. Susanna Wesley ist ein Beispiel für die weltverändernde Macht des einfachen und ausdauernden Gebets. Also wer ihre Söhne kennt, John Wesley und so weiter, was die für Gott alles gemacht haben, das würde es alles zu weit führen. Aber sicherlich haben sie das auch ihrer Mutter zu verdanken für die Gebete, die sie unter der Schürze gesprochen hat. Sie hat sich von Gott gebrauchen lassen, trotz ihrer turbulenten Umstände. Inmitten dieses Orkans hat sie sich gebrauchen lassen von Gott. Und der Schlüssel dazu waren diese Zeiten im Gebet. Der Schlüssel dazu waren diese Tankstops, die sie immer wieder eingeplant hat. Und wenn du leer bist und keinerlei Kraft hast, wirst du keinerlei Kraft haben, für Gott unterwegs zu sein. Und der Teufel wird immer damit beschäftigt sein, uns leer zu machen, uns auszusaugen, uns beschäftigt zu halten. Wie wir das Zitat auch neulich hatten. Na, wenn er es nicht schafft, uns zum Sündigen zu bringen, von Corrie ten Boom, na, dann wird er es schaffen, uns beschäftigt. Da würde er alles daran setzen, uns beschäftigt zu halten. Und deswegen brauchen wir unbedingt diese Tankstops. Und jetzt weiß ich nicht, ob es bei Susanna Wesley immer spontane Zeiten waren, jetzt geht nichts mehr, oder ob sie sich das bewusst eingeplant hat, ob es so feste Zeiten gab, dong, jetzt ist die Zeit. Keine Ahnung, wie sie es gemacht hat, aber ich gebe dir und mir, wie gesagt, ich predige auch wieder volle Kanne zu mir selber, ich kann nächste Woche wieder proben, das dann alles umzusetzen. Dir und mir den Tipp, dass wir diese Zeiten, diese Tankstops, dass wir sie bewusst einplanen. Ich habe vorher gesagt, bei einem Roadtrip, da ist es extrem wichtig, die Tankstellen einzuzeichnen, die man anfährt. Es ist wichtig, sich vorher die Karte anzugucken und zu erkennen, okay, das ist meine Strecke, hier ist eine Tankstelle, hier ist eine Tankstelle, hier ist eine Tankstelle. Und genauso wichtig ist, dass wir unseren Kalender angucken. Und dass wir, wenn wir den Kalender angucken, dass wir ähnlich wie diese Roadmap, dass wir uns da Gedanken machen, bei all den Sachen, bei all den Stationen, bei all dem, was in meinem Kalender drinsteht, wo sind jetzt die Tankstellen? Wo platziere ich ganz bewusst die Tankstellen? Weil, na, ich kenne das, man hat in stressigen Zeiten hat man erst recht keine Zeit für Gott und für diese Tankstellen. Warum und wie dann ihm noch Priorität geben? Zum einen, wir haben es heute Morgen im Frühgebet gehört, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen manchmal denken, Leute, Christsein heißt, was wir für Gott alles tun müssen, welche Gebote wir alle halten müssen. Aber das ist doch völlig verquertes Denken. Ich tue was für Jesus, weil er schon alles für mich getan hat. Ich versuche ihn zu lieben mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, weil er mich zuerst geliebt hat. Deswegen versuche ich alles für ihn zu geben. Und wir haben eine Verheißung, dass wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn an erster Stelle setzen, dass es positive Auswirkungen haben wird für unser Leben und für unsere Seele. Folie 6, Sprüche 21, Vers 5 steht, wenn der Fleißige plant, dann bringt es ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust, heißt es hier. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Wenn ich zu schnell bin, wenn ich nur am Hetzen und Rennen bin, dann habe ich letztlich dadurch nur Verlust. Ich verliere Lebensqualität, die ich nur heute haben kann. Ich verliere die Dinge, die Gott für mein Heute, für mein Hier und Jetzt, für meinen Moment, für meinen Augenblick vorbereitet hat. Und deswegen ist es so wichtig, Prioritäten richtig zu setzen. Und wie sagt man so schön, Zeit hat man nicht, sondern man nimmt sie sich für die Dinge, die einem wichtig sind. Man hat nie Zeit. Und es ist wichtig, dass wir richtig planen, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Machen wir mal die nächste Folie ganz schnell nur, das muss ich jetzt noch nicht ausführen. Ich habe das jetzt nicht als Glas mitgebracht, weil ich weiß, dass mir von und hinten die Zeit eh nicht reicht. Dann kann ich jetzt hier noch einen Versuch machen. Aber viele von euch kennen das sicherlich, dieses Beispiel mit den Steinen. Also die großen Steine sind die Dinge, die dir im Leben wirklich wichtig sind, wo du sagst, da ist die Priorität drauf. Und dann gibt es die anderen Dinge, sind dann die Dinge, die weniger wichtig sind. Und die kleinen Dinge sind die Dinge, die eigentlich unwichtig sind, aber die trotzdem da sind und die trotzdem deinen Kalender und dein Leben füllen. Wenn wir nicht anfangen und zuerst die wichtigen Dinge, die uns wirklich wichtig sind, einplanen, dann werden wir keinen Platz mehr haben, weil das klar schon mit unwichtigen Dingen voll ist. Und das ist auch so ein Bild wie für so einen Kalender. Ich habe es früher immer so gemacht, ich habe es angefangen zu verändern, nämlich, dass ich jetzt die Zeiten, die ich mit Jesus habe, die ich mir eingeplant habe, dass ich die jetzt, das war früher nicht so, dass ich die jetzt so plane, wie wenn ich einen Termin mit einer anderen Person hätte. Weil die Erfahrung bei mir gezeigt hat, dass ich die Zeiten mit Jesus eigentlich immer so ein bisschen, also Zeiten, wo da könnte ich, habe, wenn du dann einen Termin suchst, wann habt ihr Zeit und so, wann könnt ihr kommen? Ach, hier ist ja noch Platz. Und dann habe ich da immer was reingelegt. Und das passiert dann halt doch öfters, wie man denkt. Und das passiert immer wieder. Und jetzt ist es so, dass die Termine mit Jesus ist so, als hätte ich jetzt einen Termin mit Markus gemacht. Der Termin steht, den habe ich. Und da lasse ich nichts anderes reinkommen. Weil wenn ich es nicht mache, dann passiert es nicht. Die Dinge, die nicht in deinem, also bei mir ist es zumindest so, die Dinge, die nicht in meinem Kalender stehen, die werd ich nicht umsetzen. Die kommen nicht. Und das ist bei allen möglichen Dingen so. Wenn es nicht im Kalender steht, dann wird es keine Priorität haben. Und dann wird immer es so sein, wie in dem rechten Bild, dann werden die Dinge, die wir eigentlich noch wichtig empfunden haben, die wir noch machen wollen, werden immer rausfallen, werden keinen Platz mehr haben. Wenn Jesus deinen Kalender planen würde, wie würde der aussehen? Weißt du das? Das ist eine spannende, eine wichtige und aber auch eine sehr herausfordernde Frage. Eine sehr herausfordernde Frage. Dein Kalender kann dir helfen, die Person zu werden, die du in einem Jahr sein willst. Es gibt ein gutes Zitat von Robert Morris, der hat gesagt, dein Kalender soll eine detaillierte und genaue Reflexion dessen sein, was du werden möchtest und nicht nur mit Sachen gefüllt sein, die abgearbeitet werden müssen. Dadurch verschieben sich Dinge vom Hypothetischen in den realen Bereich deines Lebens. Soll ich es nochmal lesen? Dein Kalender soll eine detaillierte und genaue Reflexion dessen sein, was du werden möchtest und nicht nur mit Sachen gefüllt sein, die abgearbeitet werden müssen. Dadurch verschieben sich Dinge vom Hypothetischen in den realen Bereich deines Lebens. Wenn dein Ziel ist, ein besserer Vater zu sein, eine bessere Mutter zu sein, mehr Qualität in deine Ehe hineinzubekommen, endlich mal deine Gaben zu entdecken, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, diese Gaben zu entwickeln und. Dann, das wird nicht passieren, wenn diese Steine werden immer rausfallen aus diesem Glas, wenn du sie nicht als erstes in dieses Glas setzt. Und dann muss vielleicht ein anderer Stein draußen bleiben. Aber die Frage ist, was ist dein Ziel? Arnold Schwarzenegger hat mal eine echt starke Rede gehalten und haben sie ihn auch gefragt, Mensch, ist ja eigentlich, man kann von ihm halten, was man will, aber der Mann hatte Ziele und er hatte seine Ziele erreicht. Sein Ziel war, ein berühmter Schauspieler zu werden, das hat er geschafft. Danach hatte dieser Schauspieler das Ziel gehabt, Gouverneur zu werden. Und er hat es geschafft. Ja? Also, und er hat da was erzählt über Ziele. Und er hat dann gesagt, okay, du brauchst ein Ziel. Du musst wissen, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und dann investiere Zeit für dieses Ziel. Und er hat dann so vorgerechnet, wie so ein Alltag aussieht, hat dann die ganzen Zeiten abgezogen, wie also Schlaf, genügend Schlaf, die Zeiten zum Essen, die Zeiten, um mit deinem Freund Qualitätszeit zu haben oder mit deinem Ehepartner. Er hat die Zeiten abgezogen, die du brauchst, zur Arbeit zu fahren, von der Arbeit zurückzufahren, zu arbeiten am Tag. Er hat das ziemlich großzügig gerechnet und hat gesagt, okay, wenn du alles abziehst, eine Stunde bleibt dir auf jeden Fall am Tag, eine Stunde dafür, um das zu tun, was dir wichtig ist. Und wenn du nur eine Stunde jeden Tag dir Zeit nimmst, um etwas zu tun, was deinem Ziel dient, dann wird es so viel verändern. Und das Problem ist, dass es die meisten Menschen nicht tun. Vielleicht, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, vielleicht die Entscheidung treffen, an dem Abend statt 5 Folgen der Serie vielleicht nur eine Folge, vielleicht nur 2 Folgen. Und dafür investiere ich Zeit für was anderes, was mir wichtig ist. Also mit dem Kalender ist es wie mit Geld. Das ist wie du ein gewisses Budget hast. Und wenn du Geld für was ausgibst, dann ist das Geld weg. Wenn du Geld für was Unwichtiges ausgibst, ist es weg. Dann kannst du nichts anderes mehr verwenden. Und bei Zeit ist es genauso. Wenn du Zeit für was Unwichtiges verwendest, ist es weg. Dann kannst du für nichts anderes mehr verändern. So, ich bin jetzt fast am Ende. Ich möchte am Schluss mit euch noch die Stelle von Hebräer 4 angucken. Leider schaffen wir das nicht, das alles noch zu lesen. Vielleicht könnt ihr das daheim für euch nochmal lesen. Aber da steht so viel drin über Ruhe, vielleicht können wir es mal kurz grob nochmal überfliegen, weil ich zum Abschluss da 2 Gedanken rausgreifen möchte, so als Abschluss dieser Predigtreihe. Was mache ich jetzt mit dem allem, was ich in 3 Predigten gehört habe? Da steht, wir sollten Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Denn diese gute Botschaft wurde uns genau verkündet wie ihnen, aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich meinen Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden, obwohl diese Ruhe Bestand hat, seit er die Welt erschaffen hatte. Das wissen wir, weil die Schrift über den 7. Schöpfungstag sagt, am 7. Tag ruhte Gott vor seiner Arbeit und so weiter und so weiter. Doch auch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Vers 11 heißt es nochmal. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Also lest es nochmal langsam, wie ich es euch letztes Mal gesagt habe. Und nehmt es in euch auf, dieses Gegenteil lesen, das ist hier eigentlich in der Stelle schon drin, du weißt beide Richtungen. Es braucht 2 Dinge, es steht ja, es gibt eine Ruhe Gottes, die Ruhe Gottes ist da. Nicht jeder wird diese Ruhe finden, aber Gott bietet diese Ruhe jedem an. Diese Ruhe ist für jeden da, aber die Frage ist, vertraust du ihm und hörst du auf ihn? Das sind diese 2 Punkte, Vertrauen und Gehorsam. Vertraue ich ihm, dass wenn ich diesen großen Stein in mein Glas setze, der Gott heißt, Zeit mit Gott, der Tankstopp heißt, vertraue ich ihm, dass wenn ich ihm diese Zeit in meinem Leben gebe, dass er mein Leben dann so segnen wird, dass ich dann trotzdem genug oder gerade deshalb genug Zeit habe, alles andere hinzubekommen. Ähnlich wie beim Zehnten vertraue ich darauf, wenn ich Geld weggebe, dass ich mehr habe, weil Gott mich segnet. Und Gehorsam hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern wir brauchen eine Entscheidung. Okay, Lobpreisteam, ihr dürft schon mal, oder wie machen wir es? Ich habe ein Lied mitgebracht, was wir gleich abspielen. Lobpreisteam, ihr dürft nochmal sitzen bleiben. Wir hören uns gleich ein Lied an. Dann dürft ihr auch zur Ruhe kommen und müsst nicht einen Dienst tun. Wir werden gleich noch einfach ein Lied hören von Johannes Hartl und Freunde. Und dann nehmt ihr einfach nochmal die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Und dann fragt Gott ganz bewusst, was ist jetzt der nächste Schritt in meinem Leben? Was soll ich jetzt von all diesen Gedanken umsetzen? Zeig du mir das, was jetzt in meinem Leben dran ist. Und dann sei nicht so streng mit dir selber, wenn es nicht gleich klappt. Ich bin vor kurzem auf Kontaktlinsen umgestiegen und die ersten 2 Tage dachte ich, ich kriege das nicht hin, weil ich bin fast verzweifelt mit diesen Teilen. Es hat einfach nicht geklappt und ich wollte sofort wieder aufgeben. Aber jetzt ist es so leicht, das geht doch ganz einfach. Wir brauchen Übung. Frag Gott, was ist in deinem Leben dran? Und dann versuch es umzusetzen und gib nicht auf, wenn es nicht gleich funktioniert. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen zum Abschluss von der Predigt 3 und dann hören wir das Lied an und dann gebe ich zurück an Markus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das Schmerzhafte gestern hinter uns lassen können, die Erfahrungen, die uns gestern verletzt haben, dass wir sie hinter uns lassen können. Und hilf uns auch, dass wir nicht geleitet werden von den Sorgen von morgen, sondern hilf uns wirklich im Augenblick zu leben, dass wir heute leben können mit Zuversicht. Danke, dass deine Gnade auch dann reicht, wenn wir vor unseren Schwächen stehen. Jesus, ich bitte dich, dass heute Morgen neues Vertrauen wächst in dich, dass wir wissen, dass du es gut mit uns meinst, dass wir gehorsam sind, dass wir deine Stimme hören und dass wir auf deine Stimme hören. Wir möchten darauf vertrauen, dass wenn wir Zeiten mit dir suchen, dass du uns in dieser Begegnung so viel Kraft schenken kannst, dass du uns in dieser Begegnung Lösungen schenken kannst für Probleme, dass du uns richtige Gedanken und Impulse geben kannst, die uns Wochen und Monate und Jahre an Zeit sparen, weil du lebendig in diesem Augenblick in unsere Seele sprichst. Danke, Jesus, dass du einen Sturm und einen Orkan beruhigen kannst. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute Morgen gestärkt mit neuer Kraft und mit neuer Ruhe aus diesem Gottesdienst herausgehen und dass wir neu dir vertrauen und neu entscheiden, auf dich zu hören. Amen.